Energy Radio. Das Tagesthema.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Bettina Hahn. Es geht um einen tollen Cheesecake unter anderem und wir sprechen auch über ein Buch, was mit Eiscreme zu tun hat. Herzlich willkommen, Bettina.
Hallo.
Bettina, ich habe es schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben über Eiscreme. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also das Buch, das war eigentlich so ein Prozess. Es begann damit, dass ich, als ich vegan wurde, dass man ja dann nicht einfach mal so in jeden veganen Eisladen gehen kann, um sich dann Eis zu bestellen. Also dachte ich, okay, ab jetzt musst du es selber machen. Ja. Es gibt natürlich so Bs, die man kaufen kann, auch in Eisdielen. Aber wenn man so richtiges Cremeis essen will, dann kann man das nicht mehr einfach so überall bestellen. Also dachte ich, komm, beginn noch mal das selber zu machen. Habe mir damals eine Eismaschine gekauft. Und habe verschiedene Rezepte ausprobiert, die ich gefunden habe. Und habe dann gefunden, dass die Rezepte noch nicht genau das waren, was ich wollte. Also oft hatten sie relativ viel Zucker oder manchmal schwer erhältliche Zutaten. Oder sie basierten auf Kokosmilch und Banane, was im Prinzip ziemlich geeignete Zutaten sind für Eis, aber was man eigentlich doch oft rausschmeckt.
Und das sind ja die meisten, ne? Also wenn ich über Eis lese, über veganes Eis, dann ist die Zutat meistens immer gefrorene Bananen.
Ja, das sind Nice Creams. Und die haben auch ihre Berechtigung, weil die sind halt dann ohne zugesetzten Zucker und sehr gesund. Aber es ist nicht das Creme-Eis, wie man es vom Milcheis her kennt.
Genau.
Das wir eigentlich, ja, das die meisten von uns eigentlich so gerne essen.
Ja, genau.
Deswegen dachte ich ja, ich möchte eigentlich gerne ein Eis kreieren, was genauso cremig ist wie Milcheis, was gesünder ist, also schon auch in die Richtung Nice Creme, aber ich wollte keinen Bananengeschmack da drin haben, wo er nicht passt, weil Bananeneis brauchen wir ihn natürlich, aber nicht, wo er nicht passt und auch nicht überall Kokos-Geschmack. Und deswegen habe ich versucht, Rezepte zu entwickeln, die authentisch schmecken, so wie man es vom Milcheis her kennt.
Wie bist du da vorgegangen? Hast du lange probieren müssen?
Tatsächlich, ja, also ich hatte, bevor ich überhaupt den Gedanken hatte, das Buch zu schreiben, hatte ich tatsächlich eine längere Experimentierphase, bis ich so das erste Grundrezept hatte, von dem ich dann wirklich dachte, oh wow, das schmeckt richtig, richtig gut. Und dann kam immer mehr die Idee, ich könnte eigentlich noch mehr Rezepte entwickeln. Also das erste Rezept hat lange gedauert und dann hatte ich auf einmal den Dreh raus und dann ging es immer schneller. Aber es ist auch abhängig von der Sorte. Manche Sorten sind komplizierter, Vanille zum Beispiel, da habe ich 10 Versuche gebraucht und manche gingen dann auch ein bisschen schneller.
Und was sind jetzt deine Lieblings- bzw. Grundzutaten?
Die Grundzutaten, das ist in den allermeisten Rezepten, das ist eine pflanzliche Sahne-Alternative. Also ich benutze da Hafersahne oder Reissahne.
Ja.
Und das kombiniere ich dann in vielen Rezepten mit Cashews, um noch ein bisschen mehr Trockenmasse reinzukriegen für die Cremigkeit. Oder halt, wenn es ein Mandeleis ist, mit Mandelmus. Also pflanzliche Sahnesorten und Nüsse sind in vielen Rezepten die Grundlage.
Also Aussehen, ich habe hier mal in das Buch reingeguckt. Aussehen tut's, ich sage jetzt einfach mal, sehr echt.
Also das ist echtes Eis.
Ja.
Und alle Leute, die es probiert haben, die nicht Veganer sind, meinten auch, sie würden das nicht rausschmecken, dass es veganes Eis ist.
Also ich habe hier zum Beispiel Erdnuss-Karamell-Eis, finde ich irgendwie eine tolle Sorte. Und die Zutaten sind jetzt mal gar nicht so schlimm. Also Sojamilch, Hafersahne, ein bisschen Kokosblütensirup, wahrscheinlich für anstatt dem Zucker. Dann habe ich hier Ahornsirup, Erdnussmus, Salz, Johannisbrotkernmehl, das ist, glaube ich, für die Festigung und ein bisschen Trinkkakaopulver. Das war's schon. Mehr ist das gar nicht.
Ja, das war mir total wichtig bei der Entwicklung der Rezepte, dass es keine exotischen Zutaten sind, sondern Zutaten, die man im gewöhnlichen Supermarkt oder im Biomarkt kaufen kann.
Ja.
Und ich habe auch versucht, die Rezepte so einfach wie möglich zu halten. Es gibt ein paar Rezepte, wo Zutaten in den Backofen kommen. Zum Beispiel für das Apfel-Crumble-Eis wird der Apfel vorher im Backofen geröstet. Aber ansonsten habe ich eigentlich wo immer möglich probiert, einfach alle Zutaten in den Mixer zu werfen, zu pürieren und dann direkt in die Eismaschine.
Ah ja, also aber Eismaschine brauche ich.
Ja, eine Eismaschine sollte man benutzen. Es ist nicht per se notwendig. Man kann auch die Zutaten pürieren und dann einfach so in die Gefrierschuhtruhe stellen. Dann muss man aber wirklich alle 20 Minuten ungefähr das kräftig umrühren. Und es dauert ein paar Stunden, bis es gefroren ist. Und wenn ich das in die Eismaschine gebe, habe ich mein Eis innerhalb von 20 Minuten und es enthält dann keine Eiskristalle.
Es gibt da ja auch Unterschiede bei den Eismaschinen. Kommt es da auch ein bisschen drauf an?
Ich hatte, als ich die Rezepte entwickelt habe, hatte ich eine ganz günstige Eismaschine. Also die habe ich für 50 Euro gekauft und mit der habe ich auch alle meine Rezepte entwickelt. Die Eisqualität ist sehr gut. Ich habe mittlerweile auch eine teurere Maschine und die Qualität ist eigentlich mit beiden Eismaschinen gut. Das Einzige ist, dass ich mit der teuren Eismaschine, die einen selbstkühlenden Kompressor hat, dann kann ich Eis machen, wann immer ich möchte und auch größere Mengen. Und mit der nicht selbstkühlenden Maschine, da muss der Gefrierbehälter in das Gefrierfach gestellt werden. Und dann kann ich halt nur eine Sorte machen pro Mal, dass ich Eis mache. Und auch nicht, sagen wir mal, nicht eine riesengroße Menge. Oder ich muss zumindest die Eismasse nach dem Mixen nochmal kühl stellen, am besten für ein paar Stunden, damit, um sicherzustellen, dass die Kapazität gut genug ist, dass ich hinterher auch wirklich ein Eis rauskriege.
Wie oft machst du jetzt Eis für dich selber und für deine Familie zum Beispiel?
Also in der Zeit, in der ich das Buch gemacht habe, gab es viermal am Tag Eis.
Okay.
Und mittlerweile ist es ein bisschen seltener, dann vielleicht einmal pro Woche.
Wow. Gibt es ein Lieblingsrezept? Also während du Eis machst, machst du da so unbewusst irgendwie immer öfter mal das Gleiche oder ändert sich das auch ständig?
Ich habe so viele Lieblingsrezepte in dem Buch eigentlich. Also ich könnte jetzt echt nicht sagen, was das Lieblingsrezept ist. Also ich glaube, alle Schokoladensorte, Schokolade, Haselnuss. Ich glaube, das ist, wenn jetzt Gäste kommen, die ein Eis wollen, dann mache ich Schokolade, Haselnuss, weil das eigentlich wirklich jedem schmeckt und weil es auch so super schnell gemacht ist. Ich habe auch, was ich auch total gerne mag, sind Cheesecake-Eissorten. Da gibt es auch ein Rezept von mir auf dem Blog, Passion Fruit Cheesecake-Eis. Das kommt auch extrem gut an, ist auch super schnell gemacht.
Ja.
Und ansonsten kommt es ja auch auf die Stimmung drauf an. Also ich achte halt auch auf meine Gäste, wenn jetzt manche ganz wenig Zucker essen wollen, dann mache ich zum Beispiel eine Nice Cream. Wenn das Omnivore sind, die ganz kritisch schauen, dann gucke ich halt, dass es wirklich so ein Milcheis ist, also dass so gut wie möglich mit dem Milcheis übereinkommt. Ich wechsle das so ab, passend für die Bedürfnisse.
Ja. Also ich habe ja mal so ein Eis ausprobiert, also ganz toll mit die Zutaten und mit Datteln gesüßt und so, das war super. So hatte ich gedacht, aber das musste man irgendwie 6 Stunden vorher aus dem Tiefkühlfach nehmen, dann war es immer noch steinhart. Also mit cremig, da war da nichts.
Also beim Eis muss man sich halt entscheiden. Die Cremigkeit vom Eis, die kommt hauptsächlich durch den Zucker, den ich zugebe.
Oh.
Und wenn ich jetzt traditionelle Eisdielen, zum Beispiel so ein Eis hat ungefähr 20% Zucker drin.
Ja.
Wenn man das jetzt nur mit Haushaltszucker süßen würde, würde das viel zu süß schmecken. Deswegen kombinieren die Eisdielen verschiedene Zuckerarten, die weniger süß schmecken, also unter anderem Traubenzucker und Glucose.
Ja.
Und mir persönlich war wichtig, dass es nicht so viel Zucker hat.
Ja.
Dementsprechend ist es, wenn ich das jetzt mache, ist aus frisch aus der Eismaschine, ist es super cremig. Aber wenn ich es jetzt für ein paar Stunden in den Gefrierschrank stelle, dann wird es auch hart werden.
Ja.
Man kann es aber dann 20 Minuten im Kühlschrank ungefähr antauen lassen und dann durchrühren, dann ist es wieder weich. Also es ist halt eine Frage, was man will. Ist es mir wichtig, dass es möglichst, dass es weniger Zucker enthält und ich bin bereit, es sofort zu essen? Dann würde ich vorschlagen, halt ein etwas gesünderes Eis zu machen. Oder möchte ich es halt frisch portionieren können, direkt aus dem Gefrierschrank? Dann wäre es doch besser, ein Eis zu nehmen mit einem hohen Zuckergehalt.
Das wusste ich jetzt auch nicht. Also, dass man mehr Zucker reinmachen muss, um das so cremig zu bekommen. Da habe ich wieder was gelernt. Das Buch heißt übrigens Eiskalt vegan, cremiger Genuss ohne Tier. Und mit dem Buch hat es auch noch was ganz Besonderes auf sich. Du spendest da auch von, ne?
Genau, alle Einnahmen, die ich als Autorin von dem Buch bekomme, gehen an verschiedene Lebenshilfe.
Zum Beispiel, nenn doch mal bitte welche.
Also es ist die Tierschutzstiftung Hof Butenland. Das ist ein Kuhaltersheim, wo vor allen Dingen Kühe leben, aber auch viele andere Nutztiere.
Ja, die sind ja auch ziemlich bekannt, glaube ich.
Ja, genau, die sind sehr bekannt. Mhm. Dann gibt es den Lebenshof Lunetal. Das ist eigentlich ein neu gegründeter Lebenshof, der noch Milchbetrieb ist. Viele Kühe sind schon in Rente, manche werden noch gemolken. Aber sie wollen jetzt Anfang August übergehen zu einem Lebenshof und quasi alle Kühe aus der Nutzung rausnehmen.
Ja.
Die unterstütze ich, die haben ungefähr 30 Kühe und suchen natürlich händeringend Paten, um die Kühe weiterhin versorgen zu können. Da habe ich eine Patenschaft dann übernommen.
Ja.
Und der dritte Lebenshof ist die Zuflucht der Nutztiere. Da bin ich die Patin für ein Schwein.
Das klingt wirklich gut. Wo bekomme ich denn das Buch?
Das Buch kann man entweder über Amazon bestellen oder man kann mir auch über den Blog direkt eine Nachricht schicken.
Ja.
Wenn man das über Amazon macht, ist der Betrag, der dann an die Lebenshöfe geht, etwas geringer, weil ich Marketinggebühren an Amazon bezahlen muss. Ja. Und wenn man das direkt bei mir bestellt, dann kann ich 9 € geben pro verkauftem Buch.
Und den Blog nennen wir gerne vegantina.blog heißt es einfach nur, ne?
Genau, vegantina.blog.
Mhm. Von dem leckeren Eis jetzt mal zu den leckeren Kuchen, da bin ich ja auf dich gestoßen. Ich habe dieses wunderbare Rezept gesehen von diesem tropischen Lagunen-Cheesecake, der jetzt bei uns auch Rezept des Monats werden wird. Wie bist du denn zum Backen gekommen?
Das hatte auch wieder begonnen. Also bevor ich vegan wurde, habe ich interessanterweise nie gebacken.
Okay.
Ich habe mal eine Backmischung benutzt. Und dann war es wieder die gleiche Geschichte. Ich will Kuchen essen, aber ich kann keinen veganen Kuchen irgendwo kaufen. Das ist ja auch schon 10 Jahre her. Ja. Mittlerweile ist das ein bisschen einfacher. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Es gab eigentlich ständig irgendwas zu feiern. Und ich erinnere mich halt daran, dass da immer diese großen Kuchen- und Tortenbuffets standen. Alle Mütter haben dann ihre Torten gebacken und hingestellt auf die Tafel. Mhm. Und es war so eindrucksvoll. Und ich dachte, ja, was mache ich denn, wenn ich da eingeladen bin? Ich will auch so eine Torte mitbringen. Und dann hat es angefangen damit, dass ich hatte ja gar keine Erfahrung. Dann habe ich erstmal alle Backbücher vegan besorgt, die ich finden konnte, habe gebacken und habe dann aber festgestellt, dass viele Rezepte, die ich ausprobiert habe, schon lecker waren, aber nicht so gut, dass ich sie jetzt auch vegan skeptischen Menschen hätte servieren wollen. Und damit habe ich weiter ausprobiert und mit der Zeit und zunehmender Erfahrung bin ich dann immer mehr dazu übergegangen, eigene Rezepte zu entwickeln, die dann auch genau eigentlich meinen Geschmack treffen.
Ich habe hier zum Beispiel auch Pfirsich-Sahnetorte mit Mohn, also natürlich auch vegan. Sieht fantastisch aus. Oder dann haben wir eine Zitronenkäse-Sahnetorte. Also da sind richtig, richtig, richtig schöne Sachen dabei. Gibt es da auch ein Buch oder kommt das noch?
Zurzeit ist kein Buch geplant, aber ich weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall offen.
Ja.
Also ein Tortenbuch, das wäre schon auch nochmal ein Traum eigentlich.
Ja, okay.
Denn weil da auch meine Passion liegt zurzeit, um diese traumhaften Torten, die ich so von früher kenne, um die vegan nachzumachen.
Ja, also du hast es auch vorhin gesagt, heute gibt es natürlich deutlich mehr Auswahl an veganen Kuchen, aber wenn ich so auf die Zutatenliste gucke, dann lasse ich die doch lieber gleich im Regal liegen. Also überwiegend bestehen die ja aus Palmöl und ich weiß nicht, also schon aus Gründen, um den Regenwald zu schützen, möchte ich auf Palmöl einfach verzichten. Abgesehen davon ist es nachgewiesen, dass es auch krebserregend ist. Also ich möchte kein Palmöl auf meinem Teller haben, aber in diesem Fertigkuchen ist es überall drin, wahrscheinlich deswegen, weil es billig ist.
Ja, sie enthalten auch daneben viel Zucker.
Ja.
Ich persönlich habe noch keinen Fertigkuchen getroffen in vegan, der mir geschmeckt hätte. Ja, das ist einfach so. Aber lustigerweise, eine Kollegin von mir hatte die Firma gewechselt und zu ihrer Ausstandsfeier hatte ich einen veganen Cheesecake gemacht.
Ja.
Und sie hatte rein zufällig einen sehr ähnlichen Cheesecake in unvegan in der Bäckerei gekauft.
Ja.
Und wir haben dann beide Kuchen serviert und die Kollegen kamen hinterher zu mir und meinten, dass mein veganer Cheesecake ihnen besser geschmeckt hätte. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass ich frische Zutaten verwende. Wenn ich einen Zitronen-Cheesecake backe, ist da Zitrone drin, Zitronenschale und kein Aroma.
Nicht nur Aroma, genau, genau. Also das macht dann den Unterschied und vor allen Dingen wird wahrscheinlich auch eine Portion Liebe dann beim Backen noch mit dabei sein. Das kann man von der Großbäckerei dann auch heute nicht mehr erwarten.
Ja, Genau, also außerdem, ich habe teilweise natürlich auch ein bisschen Verständnis für die Bäckereien, weil die stehen ja auch unter einem behörlichen finanziellen Druck.
Ja.
Wenn ich jetzt so einen Kuchen mache, der ist ja nicht gerade günstig und viele Menschen, die dann so einen Kuchen kaufen, die sind auch nicht bereit, einen super hohen Preis zu bezahlen. Von daher verstehe ich das auch schon, dass sie dann günstigere Rohstoffe einsetzen.
Ja, natürlich. Also wenn ich hier bei dir gucke in deinem Blog, also ich sehe hier gerade diese einfache Einhorntorte. Ich stelle mir die jetzt ziemlich schwierig vor, so wie die aussieht, so toll. Also ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um die zu bezahlen, wenn man die bestellt. Denn der Aufwand ist ja wahrscheinlich dann doch ziemlich groß, oder?
Nee, also wenn ich ein Rezept als einfach bezeichne, dann meine ich das auch so. Also eigentlich ist es nur, dass man zwei Komponenten, ein Bananen-Biskuitteig und eine Frischkäse-Buttercreme.
Ja.
Und die Torte sieht deshalb so spektakulär aus, weil ich die Buttercreme dann in verschiedenen Farben gefärbt habe.
Ah ja.
Und die kommen dann alle in einen Spritzbeutel rein. Und wenn man das dann spritzt, dann gibt es diesen unheimlich tollen mehrfarbigen Effekt.
Mhm.
Aber im Endeffekt ist es ja nicht mehr Aufwand, als wenn die Torte einfarbig gewesen wäre. Also tatsächlich habe ich die mit meiner Nichte zusammengebacken.
Mhm.
Und das haben wir in ein paar Stunden hatten wir die fertig.
Wunderbar. Also das kann man auch, muss man sich unbedingt angucken bei dir auf dem Blog. Wie machst du denn diese Buttercreme? Also ich habe ja Buttercremetorte früher immer geliebt. Das fällt ja dann leider auch weg. Und so eine gute Vegane habe ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig gefunden.
Buttercreme war so der Schlüssel zum Erfolg für mich.
Ja.
Ich habe angefangen mit normaler Pudding-Buttercreme, wo ich quasi die normale Butter, die tierische Butter ausgetauscht habe durch vegane Butter.
Ja.
Aber irgendwie, sie ist gelungen, aber es war noch nicht das, was ich wollte. Und dann hatte ich so diesen Durchbruch, als ich mit Swiss Meringue-Buttercreme angefangen habe.
Mhm.
Die basiert in vielen Fällen in veganer Variante auf Aquafaba, wo man quasi als Eiweißersatz aufgeschlagenes Kichererbsenwasser nimmt.
Ja.
Und das funktioniert technisch richtig wunderbar. Also wird eine ganz, ganz tolle, fluffige Creme. Aber der Geschmack ist, wenn man nicht Unmengen an Zucker zugibt, schmeckt man einfach die Kichererbsen raus. Das hat mich ein bisschen gestört. Und dann bin ich auf Leinsamen gestoßen. Ja. Wenn man Leinsamen einkocht mit Wasser, kriegt man auch so eine Sort Eiweiß.
Ja.
Eine Art Eiweiß, und das kann ich genauso aufschlagen wie Aquafaba.
Ah, ja.
Wenn ich das mit veganer Butter dann aufschlage, wird das genauso fluffig wie so eine Swiss Meringue Buttercreme. Und ich brauche nur ganz wenig Zucker. Also ich setze dann nur wirklich Zucker ein, um die Creme etwas zu süßen.
Ja.
Aber ich brauche den Zucker überhaupt gar nicht für die Stabilität.
Wohl, das klingt wunderbar. Und ich wollte noch sagen, also ein Tortenbackbuch gibt es ja noch nicht, also ich sage immer noch nicht, aber auf deinem Blog kann man sich die Rezepte natürlich angucken, da sind die drauf und da kann man dann auch nach Herzenslust nachbacken.
Genau, also wenn ich ein Rezept habe, das fertig ist, teile ich das immer auf dem Blog.
Super. Wie bist du denn eigentlich zum Veganen gekommen überhaupt?
Ich war schon als Kind, ich glaube, ich war ungefähr 8 Jahre alt, da habe ich beschlossen, dass ich Vegetarierin sein will, weil ich auf dem Land gelebt habe und da auch viel Kontakt hatte mit Tieren, mich da schon immer verbunden gefühlt habe. Und ja, also ich wollte dann auf jeden Fall vegetarisch leben.
Mhm.
Und ich dachte aber eigentlich sehr, sehr lange, bis ich 29 war, dass das reicht.
Ja.
War überhaupt gar nicht klar, dass Milchkühe zum Beispiel, ich hatte so naive Vorstellungen davon, dass sie einmal ein Kälbchen geben müssen und dann die ganze Zeit, wenn man sie weiter melkt, dann immer weiter Milch geben.
Mhm.
Und mir war überhaupt nicht klar, dass sie jedes Jahr ein Kälbchen geben müssen. Oder auch, dass Hühner nach 1,5 Jahren ja gar nicht mehr produktiv sind genug. Also ich dachte, ich hatte diese naive Vorstellung, dass sie einmal ein Kälbchen bekommen und dann geht es immer weiter. Und mir war nicht klar, dass es wirtschaftlich, dachte man, okay, man kann sie ja dann einfach weiter halten.
Ja.
Aber mir war nicht klar, dass es wirtschaftlich gar nicht geht. Ich muss sie töten nach einer bestimmten Zeit und Platz machen für neue, weil das sonst überhaupt gar nicht wirtschaftlich ist.
So geht es vielen Menschen, die so denken, einmal Kälbchen und dann ist immer Milch, weil da besteht, glaube ich, auch wirklich noch Aufklärungsbedarf.
Ja, auf jeden Fall.
Wie lange lebst du jetzt vegan?
Das sind 13 Jahre.
13 Jahre schon, also doch eine ganze Menge. Wie ist es da bei dir mit der täglichen Verpflegung? Also wenn du kochst oder so, das geht dir in der Zwischenzeit dann gut von der Hand, oder?
Ja, also das, das ist eigentlich überhaupt gar kein Thema. Wir haben angefangen, vegane Kochbücher zu kaufen. Ja. Haben da auch den ganzen Schrank voll stehen. Ja. Und so, um uns erstmal ranzutasten, ja, wie funktioniert das eigentlich, welche Zutaten können wir benutzen? Und irgendwann, wenn man das echt jeden Tag macht, dann hat man auch so ein Gefühl für die Zutaten, dass ich persönlich jetzt eigentlich tatsächlich meistens frei koche, ohne Kochbuch.
Ja, ja. Ja, da muss man sich natürlich auch trauen und das häufiger machen. Also einmal im Monat, dann braucht man das Buch wahrscheinlich dazu. Aber wenn du das häufiger machst, dann klappt das natürlich auch wunderbar.
Ja.
Was ist geplant bei dir für die Zukunft? Also Tortenbuch haben wir registriert, das wäre ein Traum. Was sind sonst noch für Träume auf deiner Liste?
Ein Traum wäre zum Beispiel eine Torte von mir, die ich kreiert habe, in einem veganen Café zu sehen oder auch in einem unveganen Café. Ja. Also ich bin sehr offen für Kooperationen mit Cafés, um vielleicht Rezepte zu entwickeln, die Bedürfnisse erfüllen, die so ein Café hat, um einfach noch mehr vegane Torten unter die Gesellschaft zu bringen. Das wäre ein Traum.
Also wenn du die Torte fertig schickst, dann ist Veggie-Radio jetzt ein Café.
Ja, genau. Nee, also das wäre wirklich ein Traum, einfach, dass die Torten noch mehr unter die Gesellschaft kommen.
Ja, super. Also das ist natürlich eine schöne Geschichte. Also wer die gesehen hat hier auf deinem Blog, die Fotos, also traumhaft schöne Torten, also der wird dir beipflichten, wenn das so ist. Bettina, eine tolle Geschichte. Ich erinnere nochmal an das Buch Eiskalt vegan. Damit kann man dann nämlich auch helfen, den Lebenshöfen bzw. den diversen Organisationen. Du spendest die Einnahmen und cremiger Eisgenuss ohne Tier. So, eiskalt vegan, das gibt's bei dir zu kaufen oder eben bei Amazon kann man auch. Tolle Geschichte. Bettina, vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ja, wenn's Neues gibt, hören wir dann einfach wieder. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch.